Digitale Wege im Gesundheitswesen. Blickpunkt Ethik, Patienten und Selbsthilfeorganisationen. Ein Wissenschaftspodcast zum Thema Ethik in der Forschung zur digitalen Gesundheitswelt. Gemeinsam erkunden wir Themen rund um das Forschungsprojekt namens Pandora, ein Verbundprojekt zur patientinnen- und patientenorientierten Digitalisierung. Das Verbundprojekt Pandora wird gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode in unserem Podcast Digitale Wege im Gesundheitswesen. Ich bin Sebastian Drogny und ich freue mich schon, gleich mit meinen beiden heutigen Gästen das Gespräch zu dritt zu moderieren. Heute bekommen wir einen Einblick in eine Forschungsarbeit aus dem Pandora-Team zu dem Thema Partizipation von Patientenorganisationen an Digitalisierungsprojekten. Dabei werden wir ein Schlaglicht auf das Thema Gerechtigkeit werfen. Die Veröffentlichung ist auf Englisch geschrieben und trägt den Arbeitstitel Digital Transformation in Patient Organizations, also auf Deutsch Digitale Transformation in Patientenorganisationen. Ohne zu viel vorwegnehmen zu wollen, geht es dabei darum, die Perspektive der Patientinnen und Selbsthilfeorganisationen bezüglich Digitalisierungsprozessen im Gesundheitswesen und der aktiven Beteiligung an derartigen Initiativen zu ermitteln. Unter anderem sollen Erfahrungen, Einstellungen und Möglichkeiten hinsichtlich derartiger Beteiligungsaktivitäten identifiziert werden. An dieser Veröffentlichung haben auch die Pandora-Teilprojekte mitgewirkt. Das sind Forscherinnen und Forscher der Medizinischen Hochschule Hannover, der Universitätsmedizin Göttingen und der HAW Hamburg. Ich freue mich sehr darüber, zwei der Autoren als meine heutigen Gäste begrüßen zu dürfen. Das sind meine Kollegen Simon Wallraff aus der Medizinischen Hochschule Hannover und Sarah Köthemann von der Universitätsmedizin Göttingen. Sie arbeiten beide ebenfalls als wissenschaftliche Mitarbeiter im Pandora-Verbundprojekt in den Teilprojekten 2 und 3. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, hören Sie sich doch gerne unsere Podcast-Episode zur Einführung in die Pandora-Teilprojekte an. Liebe Sarah, lieber Simon, schön, dass wir uns heute im Podcast austauschen können. Ich möchte euch jetzt gerne selbst das Wort geben, um unseren Hörerinnen und Hörer zu begrüßen und euch vorzustellen. Sarah, möchtest du den Anfang machen?
Ja, gerne. Danke, Sebastian. Ich freue mich auch, heute hier sein zu können. Ich arbeite an der Universitätsmedizin in Göttingen, genauer gesagt am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin. Und das tue ich jetzt seit 2022. Davor habe ich Philosophie studiert und hatte immer einen Schwerpunkt auf Ethik, fühle mich also in der Medizinethik sehr wohl und gut aufgehoben. Genau, und ich promoviere im Moment auch in Medizinethik. Und zwar promoviere ich zum Thema ethischer Governance und zwar auch insbesondere in und durch Patientenorganisationen. Und bevor ich diesen Begriff jetzt einfach so stehen lasse, Governance meint hier Steuerung, und zwar Selbststeuerung von Organisationen, wie zum Beispiel Patientenorganisationen, die durch bestimmte Prozesse, zum Beispiel Wahlen der Vorstände, ihr Verhalten eben selbst steuern und an gewissen Zielen ausrichten. Und ethische Governance meint dann das Verhalten, das sich insbesondere an ethischen Werten orientiert und daraufhin gesteuert wird. Vielleicht gebe ich einfach gleich weiter, oder? An Simon?
Ja, gerne. Ja, ich freue mich auch, heute hier zu sein. Ich bin Gesundheitswissenschaftler, das heißt, ich habe Public Health studiert und ich bin von Projektbeginn an, also seit April 2022, hier im Pandora-Forschungsverbund tätig und zwar als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Standort Hannover, wie du ja auch schon gesagt hast, Sebastian, also an der Medizinischen Hochschule Hannover, um es genauer auszudrücken. Und am Standort Hannover beschäftigen wir uns vor allem mit dem Thema Partizipation. Also genauer gesagt geht es quasi um die Partizipation von Mitgliedern, von PatientInnen und Selbsthilfeorganisationen an Digitalisierungsprozessen oder Vorhaben der jeweiligen Organisation. Jetzt für den Moment erstmal so viel zu mir und zu den Themen, mit denen ich mich im Rahmen von Pandora eben beschäftige.
Danke euch schon mal. Ja, zu der erwähnten Studie möchte ich auch sofort kommen und zwar mit der Frage, was die Studie genau erforscht hat, was andere bisher noch nicht erforscht haben.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns, bevor wir die Studie durchgeführt haben, natürlich mit der relevanten Forschungsliteratur zu eben PatientInnen und Selbsthilfeorganisationen auseinandergesetzt. Und uns ist dann, glaube ich, auch relativ bald aufgefallen, dass es bisher wenig wissenschaftlich erhobene Erkenntnisse zum Thema Digitalisierung in diesen besagten Organisationen in Deutschland gibt, beziehungsweise dass ihre, ich sag mal, digitale Transformation bisher kaum wissenschaftlich untersucht wurde. Also wir konnten quasi vorab eine entsprechende Forschungslücke identifizieren. Und mit unserer Studie wollten wir deshalb, ich würde jetzt nicht sagen, die Forschungslücke schließen, das wäre, glaube ich, etwas vermessen, aber einen kleinen Beitrag dazu leisten, diese Forschungslücke weiter und weiter vielleicht zu schließen, beziehungsweise neue Erkenntnisse eben zu schaffen. Ich dachte, vielleicht macht es kurz Sinn, einmal zu erläutern, was Digitalisierung überhaupt bedeutet oder was wir darunter verstehen, bevor ich jetzt irgendwie noch was zur Methode unserer Studie sage, weil es ja doch ein Begriff ist, der vielleicht für den einen oder die andere etwas abstrakt erstmal ist. Ganz grundsätzlich bedeutet Digitalisierung eigentlich die Umwandlung von analogen Prozessen in digitale Formate, wobei dann eben entsprechend digitale Technologien eingesetzt werden. Und jetzt für den Kontext PatientInnen und Selbsthilfeorganisationen kann das ganz verschiedene Formen annehmen. Also zum Beispiel, was wahrscheinlich auch am verbreitetsten ist, dass digitale Kommunikationsmittel wie E-Mails, soziale Medien, Videokonferenzen oder was auch immer genutzt werden, um eben zum Beispiel mit den Mitgliedern zu kommunizieren oder dass Mitglieder untereinander kommunizieren, dass Sitzungen, Konferenzen durchgeführt werden, Selbsthilfegruppen quasi Videokonferenzen nutzen, um diese eben dann durchzuführen. Also, dass bestehende Prozesse durch digitale Formate ergänzt beziehungsweise sogar auch teilweise ersetzt werden. Ja, darüber hinaus kann Digitalisierung aber auch größere Projekte umfassen, wie etwa die Entwicklung eigener Apps, zum Beispiel zur Unterstützung des Krankheits- beziehungsweise Selbstmanagements der Mitglieder oder der Aufbau elektronischer Patientenregister für die Sammlung von Gesundheitsdaten für Forschungszwecke beispielsweise. Also auch das kann Digitalisierung in PatientInnen und Selbsthilfeorganisationen bedeuten. Genau, und in unserer Studie haben wir uns eben mit dem Thema Digitalisierung auseinandergesetzt, indem wir einerseits Einzelgespräche geführt haben, da sprechen wir dann meistens von Interviews, aber auch Gruppendiskussionen, was wir Fokusgruppen quasi nennen. Und zwar haben wir diese Gespräche beziehungsweise Gruppendiskussionen sowohl mit Mitgliedern als auch mit Verantwortlichen von PatientInnen und Selbsthilfeorganisationen geführt, um eben die beiden Perspektiven oder die Perspektiven dieser beiden Gruppen vielmehr zu berücksichtigen, weil diese mitunter, ja, sehr verschieden ausfallen können. Insgesamt haben 46 Personen an unserer Studie teilgenommen, worüber wir uns sehr freuen. Davon sind 26 Personen Mitglieder gewesen und 20 Personen waren Verantwortliche aus den besagten Organisationen. Letztendlich haben wir 37 Interviews durchgeführt und 2 Fokusgruppen. Und außerdem haben wir in dieses ganze methodische Vorgehen und das Planen dieses methodischen Vorgehens auch unseren Projektbeirat einbezogen, also das Vorgehen mit dem Projektbeirat abgestimmt. Der setzt sich ja auch zusammen aus verschiedenen VertreterInnen von PatientInnen und Selbsthilfeorganisationen. Genau, so viel vielleicht zum methodischen Vorgehen und dem Ziel unserer Studie.
Genau, jetzt haben wir auch schon gehört, mit welcher Forschungslücke ihr euch beschäftigt oder welche ihr angestrebt habt zu füllen. Jetzt ist vielleicht noch die Frage, die sich direkt daran anschließt, warum es wichtig ist, diese Forschungslücke zu schließen.
Ich kann einfach erstmal darauf verweisen, was Simon schon sagte, nämlich dass PatientInnenorganisationen in der akademischen Forschung immer noch wirklich übersehen werden an ganz vielen Stellen. Und das, obwohl sie, und auch das hat Simon eben schon angedeutet, eine unglaublich wichtige Rolle spielen in der deutschen Gesundheitsversorgung. Und zwar sowohl, wie gesagt, in der Versorgung, aber auch in der Forschung und in der Gesundheitspolitik. Wir haben in Deutschland über 300 solche Patientinnenorganisationen, die ihre Mitglieder vertreten, unterstützen, die Öffentlichkeit aufklären. Die sind wirklich sehr aktiv und gut vernetzt. Und es wird auch immer mehr gefordert, dass sie mit einbezogen werden in Entscheidungen. Und trotzdem, wie gesagt, werden sie oft noch übersehen. Und das ist eine Lücke, die ganz dringend geschlossen werden muss, weil es wichtig ist, diese Organisation zu hören, weil sie wichtige Einsichten haben, wichtige Leistungen erbringen und auch entsprechend gesehen und gehört werden sollten. Und über die Hoffnung hinaus, dass wir mit unserer Studie eben etwas zur akademischen Forschungslandschaft beitragen, ist eine ganz zentrale Hoffnung für mich, aber ich glaube für uns alle, wenn ich mal für uns alle als Pandora-Verbund sprechen darf, dass unsere Studienergebnisse eben auch die Organisation selbst unterstützen bei ihrer Arbeit beim Sichtbarwerden. Das ist so ein ganz zentrales Anliegen für uns. Und deswegen finde ich auch dieses Format so super, dass wir diese Podcast-Folge heute aufnehmen. Denn wie du schon gesagt hast, wir haben dieses Paper publiziert. Und das ist auch wunderbar, denn es bereichert die Forschungslandschaft. Aber es ist A, auf Englisch publiziert und B, in einem Fachjournal. Und somit nicht wirklich zugänglich für alle Mitglieder und alle Leitungen von Patientenorganisationen. Deshalb finde ich es ganz großartig, dass wir heute hier auch nochmal drüber sprechen und hoffentlich das nochmal für mehr Interessierte zugänglich machen.
Ja, danke an der Stelle für die Stärkung auch unseres Podcast-Formats. Die Blumen nehme ich gerne. Wir haben im Vorgespräch ja bereits über eure Studie gesprochen und ihr habt mir gesagt, dass euch insbesondere die Themen Partizipation und Gerechtigkeit in der Studie viel beschäftigt haben. Lasst uns doch gerne darüber noch näher sprechen. Lasst uns zunächst mal über Partizipation sprechen. Simon, vielleicht magst du mal euer Verständnis von Partizipation erläutern.
Ja, das kann ich gern machen. Partizipation ist vielleicht auch ein ähnlich abstrakter Begriff für einige wie Digitalisierung. Man hat das Gefühl, man versteht irgendwas darunter, aber so genau kann man es vielleicht auch gar nicht benennen. Ganz grundsätzlich bedeutet Partizipation erst einmal, dass Personen oder auch Personengruppen in Entscheidungen einbezogen werden, die sie direkt betreffen oder die ihre Lebenswelt in irgendeiner Art und Weise beeinflussen. In der Politik, jetzt um ein Beispiel zu nennen, können das Volksentscheide sein. In der Gesundheitsforschung kann das bedeuten, dass PatientInnen als MitgestalterInnen in die Forschungsprozesse einbezogen werden. Und wenn wir jetzt an PatientInnen und Selbsthilfeorganisationen denken, könnte das bedeuten, dass Mitglieder in jegliche Abläufe, Entscheidungen, Projekte, Vorhaben einbezogen werden, die sie quasi als Mitglied in irgendeiner Form betreffen. Im Kontext der Digitalisierung könnte es dann wiederum heißen, dass Mitglieder eben bei der Entwicklung zum Beispiel eines digitalen Angebots mitwirken oder bei der Einführung eines digitalen Angebots unterstützen. Genau. Dabei kann Partizipation auch verschiedene Ausprägungen und Formen annehmen. Also wenn die Betroffenen einen tatsächlichen Einfluss auf die Entscheidung haben, spricht man von Partizipation. Das kann sich beispielsweise durch ein Mitspracherecht äußern oder dadurch, dass die Beteiligten gemeinsam und gleichberechtigt alle Entscheidungen im Prozess oder im Projekt mit allen anderen Personen, die da irgendwie dran mitwirken, gemeinsam treffen. Wenn Beteiligte aber zum Beispiel eine beratende Rolle einnehmen, ohne einen Einfluss darauf zu haben, wie vielleicht die Wünsche oder die Bedürfnisse, die sie äußern, auch tatsächlich berücksichtigt werden oder ob sie überhaupt berücksichtigt werden, oder sie lediglich an einer Umfrage teilnehmen, ohne bei der Verwertung der Ergebnisse beteiligt zu sein, dann sprechen wir von den sogenannten Vorstufen der Partizipation, weil die Möglichkeit nicht vorhanden ist, direkt Einfluss zu nehmen auf den Entscheidungsprozess. Die Entscheidung trifft am Ende jemand anderes. Das ist quasi die Definition, die wir verstehen, oder beziehungsweise das ist quasi das unser Verständnis von Partizipation und das, was irgendwie auch allgemeingültig ist, würde ich sagen.
Jetzt haben wir gehört, dass Partizipation breit gefächert ist und auch in unterschiedlichen Graden auftritt. Erwartbare Frage, aber ich stelle sie trotzdem. Warum ist Partizipation so wichtig?
Partizipation im Idealfall kann dazu führen, dass eben die besagten Entscheidungen, Prozesse, Projekte auf die Betroffenen und ihre Bedürfnisse abgestimmt sind. Im Kontext der Digitalisierung kann das bedeuten, dass Partizipation dazu führt, dass ein digitales Angebot relevanter wird, weil es eben entsprechend der Bedürfnisse der Zielgruppe, der potenziellen NutzerInnen entwickelt wurde. Und mit steigender Relevanz steigt meistens dann auch die Akzeptanz in der Zielgruppe und das Angebot wird häufiger genutzt, weil es eben einen echten Mehrwert dann bietet. Unterm Strich kann man also zusammenfassend sagen, dass ein digitales Angebot tendenziell besser wird mit der Beteiligung der potenziellen NutzerInnen als ohne die Beteiligung. Also das, um nochmal zusammenzufassen, was bringt Partizipation?
Was habt ihr denn jetzt zum Thema Partizipation in eurer Studie herausfinden können?
Ja, das ist alles ganz interessant, was wir herausgefunden haben. Also in unserer Studie haben wir unter anderem festgestellt, dass die befragten Mitglieder ein wirklich großes grundsätzliches Interesse geäußert haben und eine hohe Bereitschaft gezeigt haben, sich eben an der Digitalisierung in ihren Organisationen einzubringen, beziehungsweise diese mitgestalten. Auch viele der befragten Verantwortlichen haben in unseren Gesprächen quasi nochmal die Notwendigkeit betont, Mitglieder zu beteiligen, um auch wirklich die Bedürfnisse und Präferenzen in die Entwicklung von digitalen Angeboten berücksichtigen zu können. Also das, was ich vorhin ja auch gesagt habe, was quasi das zentrale Anliegen von Partizipation ist, dass eben die Bedürfnisse berücksichtigt werden. Was aber auch interessant war, ist, dass wir feststellen konnten, dass trotz dieser hohen Bereitschaft zur Partizipation die meisten der befragten Mitglieder bisher nicht in Digitalisierungsprozesse einbezogen wurden oder sie gar auch gar nicht wussten, ob es solche Partizipationsstrukturen in ihren Organisationen überhaupt gibt. Also diese Ergebnisse, sage ich jetzt mal, weisen irgendwie auf eine gewisse Lücke oder Diskrepanz zwischen auf der einen Seite der hohen Bereitschaft hin und auf der anderen Seite der tatsächlichen Umsetzung. Aber man muss natürlich auch betonen in diesem Zusammenhang, dass unsere Stichprobe eher klein ist, beziehungsweise nicht unbedingt repräsentativ für eben diese sehr heterogene Landschaft von Patientinnen und Selbsthilfeorganisationen. Sarah hat ja auch gesagt, es gibt über 300 Organisationen in Deutschland, also dementsprechend sind die natürlich auch sehr unterschiedlich. Das heißt, unsere Ergebnisse sprechen natürlich jetzt nicht für alle Organisationen. Aber es ist auf jeden Fall ein interessantes Ergebnis, sagen wir so.
Es gibt also eine Lücke zwischen der Bereitschaft der Teilhabe an Digitalisierungsprojekten und der tatsächlichen Umsetzung. Kann man das so pauschal sagen? Gibt es nicht doch Partizipationsformen, bei denen, sage ich mal, nicht von Partizipation in höchstem Grade gesprochen wird, aber eben doch von Partizipation, gerade zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung, wie etwa bei der Einbindung in Umfragen?
Genau, daran anknüpfend ist es nämlich auch so gewesen, dass einige der Verantwortlichen in unseren Gesprächen durchaus gesagt haben oder uns berichtet haben, dass in ihren Organisationen Partizipationsformen im Kontext der Digitalisierung eingesetzt werden. Dabei handelt es sich aber hauptsächlich um Methoden, die quasi auf den Vorstufen der Partizipation verortet werden. Also was ich vorhin gesagt habe, dass die Beteiligten dann keinen direkten Einfluss auf die endgültige Entscheidung haben. Also vor allem wurden Umfragen und Nutzertestungen in unseren Gesprächen genannt. Und aus pragmatischer Sicht ist es natürlich irgendwie vollkommen nachvollziehbar, dass diese Formen häufiger eingesetzt werden, weil sie eben mit weniger organisatorischen Aufwand verbunden sind, weniger Ressourcen benötigen. Dadurch sind sie praktikabler, einfacher umsetzbar, verlangen letztendlich auch den Beteiligten weniger Verantwortung und Einsatz ab als das tatsächliche Mitwirken an Entscheidungsprozessen. Und das sollte man vielleicht in diesem Zusammenhang auch nochmal berücksichtigen, dass nicht alle Mitglieder unbedingt mitentscheiden wollen. Also auch in unserer Stichprobe gab es Mitglieder, die gesagt haben, dass sie bewusst nur beraten möchten und gar nicht wirklich mitentscheiden wollen.
Das leuchtet mir ein. Einerseits eignet sich auch nicht jedes Projekt für Partizipation. Das hängt natürlich auch von den Rahmenbedingungen ab. Und andererseits ist es ja auch eine Frage des Interesses und Abwägens, ob und in welchem Umfang sich eine Patientenorganisation überhaupt in ein Projekt einbringen möchte und selbst Prioritäten setzt. Was habt ihr noch herausfinden können?
Also sowohl Mitglieder als auch Verantwortliche haben geäußert, dass die Partizipationsprozesse möglichst frühzeitig im Digitalisierungsprojekt oder Vorhaben stattfinden sollten, also am besten schon in der Planungsphase. Und das macht natürlich auch irgendwie Sinn, weil in den frühen Phasen eines Projekts, das wissen wir alle, ist natürlich der Spielraum, ist noch mehr Spielraum vorhanden, um dann auch tatsächlich eben Änderungen vorzunehmen und dann den Prozess entsprechend irgendwie den Bedürfnissen der Betroffenen anzupassen. Ja, und die Mitglieder haben weiter dann auch noch betont, dass die Beteiligung an sich nicht zu zeitintensiv sein sollte und auch nicht zu anspruchsvoll in Bezug auf spezifisches, technisches oder auch fachliches Wissen, also den jeweiligen Kompetenzen entsprechen sollte. Das waren auch noch wichtige Hinweise.
Dann möchte ich gerne noch nachhaken. Du hast ja gerade schon erwähnt, Simon, dass der zeitliche Faktor eine Rolle spielt, aber auch die Komplexität von Digitalisierungsprojekten. Wie sollten denn Partizipationsprozesse gestaltet werden, dass sie effektiver und zugänglicher sind, also konkret gestaltet werden?
Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, dass Partizipationsprozesse eben sowohl auf der einen Seite an den Bedürfnissen der Mitglieder ausgerichtet sein sollten, also daran, was sie in solchen Prozessen leisten können und auch am Ende wollen und natürlich dann aber auch an den Gegebenheiten der Organisation, also damit das wirklich dann auch wirklich funktionieren kann. Und das ist, glaube ich, oft ein individuelles Thema, weil eben, ja, wie ich schon gesagt habe, die Landschaft der Organisation sehr heterogen ist. Das wäre jetzt so meine Einschätzung. Das haben wir jetzt nicht so explizit herausgefunden in Bezug auf das Thema Partizipation, aber wir setzen uns ja mit dem Thema und mit den Patientinnen und Selbstorganisationen jetzt schon eine Weile auseinander und deswegen kann man da einiges, glaube ich, entsprechend ableiten.
Aber vielleicht ist auch nochmal gut, wenn man sozusagen im Kopf behält, dass die Gruppen, über die wir hier ja gerade sprechen, haben ja immer eine Mehrfachbelastung. Ne? Also das sind ja immer Menschen, die schon mit einer gewissen Krankheitslast auch umgehen und dann noch in irgendeiner Weise organisiert sind, in einem Verein. Das ist ja auch immer Zeitaufwand und kostet Energie. Und dann auch noch was mitzugestalten in so einem partizipativen Verfahren ist ja nochmal Arbeit. Und dann wird ja auch ganz oft nebenbei auch noch Berufstätigkeit ausgeübt. Also ich finde, dass man sich da auch schon genau ganz gut klar machen kann, was für eine Anforderung das auch sein kann.
Und ja, und vor allem bei aktiven Beteiligungsformen der Partizipation kommt es, das kann ich mir gut vorstellen, zu Herausforderungen, die je nach Patientenorganisation auch spezifisch sein können. Das habt ihr erwähnt. Habt ihr vielleicht anknüpfend an eure Studie Hinweise sammeln können, wie man Mitglieder in solchen Partizipationsprozessen, in solchen aktiven Partizipationsprozessen unterstützen kann, wie die vielleicht gestaltet werden können oder woran man sich da festhalten kann, wenn man so eine Partizipation plant?
Ja, also ich glaube, da gibt es auch wieder viele verschiedene Faktoren, die natürlich auch nicht auf jedes Mitglied zutreffen, aber grundsätzlich ist es, glaube ich, wichtig, das knüpft ja auch an das an, was Sarah schon so ein bisschen gesagt hat, sie dürfen einfach irgendwie nicht zu aufwendig sein, weil ich glaube, dann schwindet bei vielen Mitgliedern die Motivation. Also es muss irgendwie alles im Rahmen des Machbaren sein, sei es jetzt in Bezug auf die Zeit oder sei es aber auch in Bezug auf die Aufgaben, die ich als Mitglied quasi erledigen muss. Habe ich die ausreichenden Kompetenzen, diese Entscheidung in einem Digitalisierungsprojekt überhaupt mitzutreffen? Also das ist wichtig, ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass diese Partizipationsprozesse sehr stark an den Bedürfnissen der Mitglieder ausgerichtet sind, weil es ist eben essentiell, dass die Mitglieder motiviert sind, mitzumachen, weil man kann am Ende ja auch niemanden zwingen, sich zu beteiligen. Und wenn die Mitglieder sagen, also so würde ich mich nicht beteiligen, wenn der Partizipationsprozess so oder so gestaltet ist, dann werden sie sich auch nicht beteiligen. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn es darum geht, Partizipationsprozesse zu planen, eben auch zu überlegen oder vielleicht auch irgendwie zu erfragen oder zu erheben, was Mitglieder brauchen, um sich aktiv an solche Prozesse zu beteiligen.
Es ist ein offener Austausch vorab, um was es geht oder was möglich wäre in der Partizipation sehr wichtig und dass man hier transparent kommuniziert, auch in welchem Umfang das stattfindet oder welche Kompetenzen dann erforderlich sind. Ja, dann würde ich gerne ins nächste Thema überleiten. Wie ich erwähnt hatte, möchten wir ja heute auch ein Schlaglicht auf das Thema Gerechtigkeit werfen. Deshalb möchte ich mal Sarah fragen, ob du uns erklären kannst, was Gerechtigkeit eigentlich bedeutet, generell, aber auch insbesondere im Kontext der Digitalisierung.
Ja, Sebastian, danke für die Frage. Also genau, gleichzeitig danke und sie macht mich auch nervös. Sie freut mich als Philosophin, sie macht mich nervös, weil es ein so komplexes Thema ist, dass ich einfach hoffe, dass wenn jetzt hier BerufsphilosophInnen zuhören, dass die nachsehen, dass ich etwas verkürze. Genau. Wenn wir über Gerechtigkeit nachdenken, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, dann reden wir immer darüber, wie das Verhältnis gestaltet ist zwischen mehreren Parteien. Also beispielsweise zwischen einem Individuum und der Gesellschaft, aber auch zwischen unterschiedlichen Individuen. Und wir fragen danach, wir denken darüber nach, wie diese Verhältnisse denn zu gestalten sind. Ganz oft assoziieren wir so Schlagworte wie Gleichheit damit, Fairness, aber auch da stellt sich ja mal die Frage, ist das wirklich gerecht? Und wir können so verschiedene Zugänge wählen, um uns dem Thema Gerechtigkeit anzunähern. Wir können überlegen, geht es uns eigentlich darum, dass das Endergebnis gerecht ist oder geht es uns eher darum, dass die Gestaltung eines Vorhabens gerecht zugeht? Geht es also um Verteilung, eine gerechte Verteilung von Ressourcen? Geht es eher um eine gerechte Gestaltung von Teilhabe? Oder geht es vielleicht auch darum, welche Beiträge Einzelne zum Beispiel zu leisten haben? Da bietet sich ja das solidarische Gesundheitssystem in Deutschland sehr gut an. Also kann man sich die Frage stellen, was ist eine gerechte Verteilung von Versorgungsleistungen an unterschiedliche PatientInnen? Und wer entscheidet eigentlich, wie etwas verteilt wird? Also wer hat auch Teil an Entscheidungsstrukturen? Wer hat da Macht? Und dann aber auch, was sind gerechte Beiträge zu diesem Solidarsystem, die Einzelne leisten sollten, damit das Ganze gerecht gestaltet wird? Und ich hatte eingangs jetzt schon gesagt, wir assoziieren oft Gleichheit damit, Gerechtigkeit als Gleichheit, Gleichheit als Gerechtigkeit. Ganz so einfach ist es aber nicht. Es geht irgendwie um Gleichheit. Und da meinen wir aber meistens sowas wie eine Art von Chancengleichheit, Chancengerechtigkeit. Also zum Beispiel, dass wir alle die gleiche Chance haben, Zugang zu haben zu Leistungen, die unsere Gesundheit sichern oder wiederherstellen. Dass wir die gleichen Chancen haben, teilzuhaben an Entscheidungen darüber, wie unser Gesundheitssystem denn gestaltet ist. Und darüber hinaus geht es ganz viel eher um Angemessenheit. Ja, also da eignet sich das Englische eigentlich ganz gut. Dafür haben wir leider keine parallele Ausdrucksweise im Deutschen. Aber im Englischen gibt es diese schöne Unterscheidung zwischen Equity und Equality. Und Equity meint eher eben eine Angemessenheit, eine bedarfsgerechte Versorgung in diesem Fall. Wir brauchen nicht alle die gleichen Gesundheitsleistungen, denn wir haben nicht alle die gleiche gesundheitliche Situation, sondern wir brauchen Leistungen, die unserer jeweiligen Situation, unserem jeweiligen Bedarf angemessen sind. Und das drückt dieses Konzept von Equity ganz gut aus. Deswegen mag ich es immer ganz gern.
Dazu möchte ich gerne an der Stelle tiefer gehen. Welche Fragen in Bezug auf Gerechtigkeit sind in Bezug auf Digitalisierung im Gesundheitswesen besonders wichtig?
Wenn man sich vorstellt, dass immer mehr gesundheitliche Versorgung, Forschung über digitale Technologien stattfindet oder mit digitalen Technologien in Verbindung steht, dann bietet das neue Möglichkeiten. Das wird ganz oft betont. Ja, es gibt irgendwie, über Telemedizin gibt es einen einfacheren Zugang zu Gesprächen mit der Hausarztpraxis. Und über die Nutzung digitaler Technologien kann Forschung bereichert werden, denn bestimmte Datensätze, die eine gewisse Größe haben, lassen sich erst gut erfassen und gut auswerten, wenn wir digitale Technologien nutzen. Und insofern könnte man sagen, ja, das verbessert auch Gerechtigkeit, weil hier wird zum Beispiel Zugangsgerechtigkeit verbessert. Aber damit einhergehen auch gewisse Herausforderungen. Unter anderem sollten wir uns erstmal fragen, wie wird denn diese digitale Transformation, die wir erleben derzeit und die ja auch weiter Fahrt aufnimmt, wie wird die gestaltet, von wem wird sie gestaltet und für wen wird sie gestaltet? Also wer wird vielleicht auch vergessen? Für wen wird der Zugang vielleicht gar nicht verbessert, sondern eher verschlechtert? Wenn ich nämlich beispielsweise einfach keine sichere Internetverbindung habe, weil ich auf dem Land wohne und hier einfach keine gute Internetverbindung zu bekommen ist, dann bringt mir auch Telemedizin nichts. Und wir können uns fragen, bekommen denn alle gleichermaßen von diesem digitalen, ich nenne es jetzt mal Kuchen, etwas ab oder eben nur einige? Und wer trägt die Kosten und wer die Risiken, die eben auch mit dieser digitalen Transformation einhergehen? Also beispielsweise, wenn ich als chronisch kranke Person, vielleicht auch mit einer seltenen Erkrankung, meine Daten zur Verfügung stelle für Forschung, dann kann mir das sicherlich nutzen, beziehungsweise es kann nachfolgenden Generationen mit dieser Erkrankung nutzen, wenn ich eben einen Beitrag zur Forschung leiste. Aber erstmal habe ich ja meine Daten rausgegeben und ich muss mich darauf verlassen, dass mit diesen ja hochsensiblen Daten auch entsprechend umgegangen wird, dass sie also geschützt sind, dass sie sicher sind und dass nicht Rückschlüsse auf meine Person zu ziehen sind, die ich ja gar nicht möchte. Genau, das sind alles Fragen, die sich in Bezug auf Digitalisierung und Gerechtigkeit so im Allgemeinen stellen. Es gibt natürlich noch unglaublich viele mehr, aber ich hoffe, dass ich so einen groben Einblick gegeben habe, was uns da beschäftigt.
Ja, danke Sarah für den philosophischen Input zum Thema, zum großen Thema Gerechtigkeit und auch ersten Hinweisen und Überleitungen zum Thema Digitalisierung und Gerechtigkeit. Jetzt möchte ich mal fragen, in Bezug auf eure Studie, wie sich das Thema Gerechtigkeit in euren Studienergebnissen wieder gespiegelt hat. Was konntet ihr da beobachten oder vielleicht auch schon erste Erkenntnisse schließen?
Ja, danke. Das ist eine total gute Frage. Was wir festgestellt haben in der Studie ist, dass für die Patientenorganisation ganz besonders Fragen der Zugangsgerechtigkeit Bedeutung haben. Also Fragen danach, ob es für alle Mitglieder denn möglich ist, die ganz oft ja von den Organisationen selbst zur Verfügung gestellten digitalen Angebote zu nutzen. Und das ist nämlich nicht so. Die PO sind an der Stelle damit konfrontiert, dass eben nicht alle ihre Mitglieder gut gerüstet sind, um von den neuen Angeboten, die sie machen, von den digitalen Angeboten, die sie mittlerweile machen, auch zu profitieren. Das fängt an damit, dass Mitglieder zum Beispiel gar nicht mit Zoom umgehen können. Und dann, auch wenn Meetings über Zoom angeboten werden, beispielsweise ja während der Pandemiezeiten, als es Lockdowns gab, haben ganz viele Organisationen umgestellt von Treffen in Persona zu Treffen online. Wenn dann aber gar nicht die Möglichkeit da ist, Zoom zu bedienen, vielleicht nicht die Endgeräte da sind oder einfach nicht das Know-how, um mit dieser Technologie umzugehen, dann werden einige Mitglieder ja ausgeschlossen. Und naja, das möchten die Organisationen natürlich nicht und waren da vor Herausforderungen gestellt. Und das große Thema, das sich den Organisationen an der Stelle stellt, kann gut zusammengefasst werden unter dem Stichwort digitale Gesundheitskompetenz beziehungsweise mangelnde digitale Gesundheitskompetenz von Mitgliedern, aber auch innerhalb der Leitung von manchen Patientenorganisationen war das ein Thema. In der Presse begegnet man dem Thema auch oft, nur damit das irgendwie einmal transparent ist, unter so dem Schlagwort Digital Health Literacy, was aber einfach das Gleiche meint hier. Was damit gemeint ist, kann man ganz gut in zwei Schritten erklären. Und zwar kann man einmal auf Gesundheitskompetenz gucken. Und unter Gesundheitskompetenz verstehen wir jetzt erstmal, dass Personen das Wissen haben und die Motivation und die Fähigkeit, sich Informationen zu ihrer Gesundheit zu beschaffen und diese Informationen dann auch zu verstehen, ob die valide sind, also ob die wahr sind und sie auch auf sich selbst anzuwenden. Also beispielsweise suche ich mir Informationen zu meinem Diabetes und ich verstehe die Informationen und ich kann auch beurteilen, ob die aus einer seriösen Quelle kommen und bin dann auch in der Lage, die direkt in mein Krankheitsmanagement einzubeziehen, also mir halt die entsprechende Menge Insulin zum richtigen Zeitpunkt zu spritzen. Und auf den Bereich der digitalen Gesundheitskompetenz bezogen, heißt es eben, dass Menschen in der Lage sind, das Ganze zu machen im digitalen Raum. Also digitale Medien, sowohl neuere wie Social Media, also darunter fallen YouTube, Facebook, Instagram, solche Plattformen zu nutzen, zu beurteilen, wo kriege ich denn gut Informationen her? Ist zum Beispiel Instagram die richtige Plattform? Gehe ich nochmal auf eine Website vielleicht von einer Patientenorganisation, der ich vielleicht eher vertraue. Ich beschaffe mir das Wissen und ich kann eben auch mit neueren digitalen Technologien umgehen. Also ich kann beispielsweise auf meinem Smartphone eine mobile Applikation runterladen, also eine sogenannte App, kann die installieren, öffnen und kann dann auch die bedienen und für mich nutzbar machen. Und das wäre dann digitale Gesundheitskompetenz. Ist das erstmal soweit verständlich? Habe ich was vergessen?
Das ist erstmal soweit verständlich, würde ich sagen. Jetzt hast du auch schon die Herausforderungen einer gerechten Gesundheitsversorgung im Zusammenhang mit digitalen Tools erwähnt. Da möchte ich noch wissen, zum Beispiel eine App für ein Smartphone besonders gerecht oder besonders ungerecht sein kann. Wie kann man sich das vorstellen?
Ich würde sagen, ja, das kann sie. Also besonders gerecht oder ungerecht kann irgendwie alles sein. Aber bei Apps kann man das an so vielen Stellen so gut sehen. Also erstmal kann es ungerecht sein, wenn nicht alle Menschen ein Smartphone zur Verfügung haben, die es aber bräuchten, um so eine App zu nutzen. Und die App ist beispielsweise wichtig, um ihre Gesundheit zu managen. Wenn man dann kein Smartphone hat, dann hat man auch keine Chance, diese App zu benutzen. Aber es geht weiter. Es kann sein, dass die App so gestaltet ist, dass sie für manche Menschen einfach gar nicht gut nutzbar ist, weil sie zum Beispiel sehr barrierereich ist. Das heißt, dass wahlweise die Schrift nicht gut zu lesen ist, dass es keine Audioausgabe gibt, dass sie sehr schwer zu navigieren ist. Also gerade wenn man eben nicht mit digitalen Technologien so aufgewachsen ist, dann kann es schwierig sein, solche neuen Technologien zu bedienen. Dann sind sie eben nicht intuitiv bedienbar, sondern dann steht man im Prinzip vor einem Buch mit 7 Siegeln. Und Apps können so gestaltet sein, dass es sehr schwierig ist, sie zu benutzen. Und auch das wäre dann besonders ungerecht, weil eben Menschen, die sie eigentlich nutzen möchten und vielleicht ja sogar bräuchten, denen sie also besonders dienen soll, sie nicht nutzen können. Das wäre dann nicht bedarfsangemessen.
Und klar ist auch, dass mit einer immer digitaleren Gesundheitsversorgung neue Probleme entstehen, auch insbesondere für eine gerechte Gesundheitsversorgung. Das macht jetzt deinen Punkt, glaube ich, auch nochmal deutlich. Habt ihr in der Studie Erkenntnisse gewinnen können, wie denn Patientenorganisationen diesen Herausforderungen, diesen Problemen begegnen, wie sie damit umgehen?
Ja, haben wir tatsächlich. Und zwar ist es so, dass die Patientenorganisationen erstmal, und das überrascht jetzt vielleicht nicht, auf ihre eigene Arbeit, auf ihre eigenen internen Prozesse gucken und sich fragen, wie stellen wir sicher, dass alle unsere Mitglieder auch von diesen neuen digitalen Technologien, die wir anbieten, profitieren? Und wie stellen wir auch sicher, dass unsere Mitglieder auch in dem weiteren Feld der digitalen Gesundheitsangebote, also die nicht von den Organisationen selber zur Verfügung gestellt werden, dass sie auch da teilhaben können, dass sie auch davon profitieren können? Und was ganz viele der Organisationen machen oder worum sie sich bemühen, ist eben digitale Gesundheitskompetenz bei ihren Mitgliedern zu schulen.
Wie könnte dann eine solche Schulung zur Verwendung von digitalen Tools ganz konkret aussehen?
Also die sind wirklich dabei, so eine Art Onboarding zu betreiben ganz oft. Das geht von Einzelgesprächen. Also ich hatte in der Gruppendiskussion auch Personen, die gesagt haben, naja, wir wollten ein Zoom-Meeting machen, aber da ein paar Personen konnten damit nicht umgehen und dann haben die mit denen telefoniert und denen am Telefon erklärt, wie sie sich Zoom installieren, wie sie das öffnen, wie sie die Kamera freigeben, wie sie das Mikrofon benutzen, wie sie beitreten und das Meeting auch wieder beenden für sich. Also wirklich so ein One-on-One-Onboarding dafür, eine bestimmte digitale Technologie zu nutzen. Es gibt aber auch größer angelegt wirklich Programme, die das schulen. Beispielsweise der Dachverband oder ein großer Dachverband, die BAG Selbsthilfe, die Bundesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe, die bietet ein ganzes Programm an, das heißt Kundig, in dem Mitglieder von Patientenorganisationen geschult werden, um mit digitalen Technologien umzugehen. Und das soll dann eben Zugangsgerechtigkeit gewährleisten und ist ein großer Ansatz, den Patientenorganisationen fahren. Genau. Und daneben, das ist vielleicht auch noch interessant, ist es durchaus so, dass diese Auseinandersetzung mit dieser Gerechtigkeitsfrage, die geschieht ganz viel intern oder nach innen, aber es wird sich auch damit auseinandergesetzt, welche Rolle denn zum Beispiel die Politik trägt. Also es gab durchaus auch Forderungen in den Gruppendiskussionen, die ich geführt habe, danach, dass das eigentlich gar nicht Aufgabe der Organisation ist, sondern dass es eigentlich darum gehen muss, dass es solche Schulungsangebote öffentlich gibt, also dass sie öffentlich zugänglich sind und dass die gestellt werden müssten, zum Beispiel, also könnte natürlich verschiedene Träger geben, aber zum Beispiel von den Versicherungen, von den Krankenversicherungen, die müssten Schulungen anbieten zu digitaler Gesundheitskompetenz.
Ja, danke für den Einblick, Sarah. Gibt es noch was, was du zum Thema Gerechtigkeit und Digitalisierung erwähnt haben möchtest?
Vielleicht eine Sache, die noch ein bisschen den Blick wendet, oder nicht wendet, sondern erweitert, nämlich, dass in Bezug auf Gerechtigkeit in der digitalen Gesundheitsversorgung, im digitalisierten Gesundheitswesen, es auch um Teilhabegerechtigkeit der Patientenorganisationen an Forschung und an Gesundheitspolitik geht. Also es geht nicht nur darum, ob die Mitglieder Zugang haben, sondern es geht auch darum, wie die Patientenorganisationen mit einbezogen werden in Entscheidungsprozesse und in digitale Gestaltungsprozesse. Also haben sie zum Beispiel eine Stimme im öffentlichen Diskurs und haben sie auch Ressourcen, um selber Projekte anzuleiten, anzustoßen, um Forschung zu betreiben. Und da muss man sagen, sie werden noch nicht wirklich genug gehört. Das hatte ich auch eingangs schon gesagt. Noch nicht wirklich genug beteiligt. Und es fehlt ihnen auch an Ressourcen ganz oft. Also das variiert stark. Das hatte Simon auch schon gesagt, dass es eben einfach eine ganz große Bandbreite gibt an verschiedenen Organisationen, die verschieden groß sind, verschiedene Mittel haben. Aber insgesamt kann man sagen, Ressourcen sind wirklich eher knapp, und zwar sowohl finanzielle Ressourcen als auch personelle. Und die schränken eben ein, also dieser Ressourcenmangel schränkt ein, wie sehr Patientenorganisationen dann auch teilhaben können an Forschung und an Politik. Und das ist eine Stellschraube, an der wir auch gesellschaftlich nochmal drehen müssen, denke ich.
Das ist ja schon eine schöne Überleitung zu dem Schlussteil als Plädoyer, was wir lernen können aus der Studie. Damit möchte ich auch schon zum Schlussteil unserer Podcast-Episode kommen und nochmal fragen, ob es etwas an den Ergebnissen der Studie gab, was euch besonders überrascht hat.
Um ehrlich zu sein, würde ich fast sagen, dass mich die Ergebnisse jetzt zum Thema Partizipation zumindest gar nicht wirklich überrascht haben. Die Ergebnisse meines Erachtens bestätigen eher das, was ich aus anderen Bereichen bereits kenne, beziehungsweise was auch meine Annahmen waren für den Bereich der PatientInnen und Selbsthilfeorganisationen, also was ich da vermutet habe, wie das Partizipation dort ablaufen könnte oder eben nicht abläuft. Ich freue mich eher, würde ich sagen, dass unsere Studie jetzt irgendwie quasi diese Annahmen, die ich habe, so ein bisschen mehr wissenschaftlich fundiert und wir jetzt entsprechend eben diese Erkenntnisse generieren
konnten.
Teilst
du das so, Sarah, oder hast du noch was zu ergänzen?
Ja, teilt tatsächlich. Also ich hatte vorher nicht sonderlich viel Kontakt zu Patientinnenorganisationen. Während ich einige Dinge, die Simon gerade gesagt hat, teile, was mich tatsächlich überrascht hat, ist einfach die unglaubliche Tiefe, mit der sich oder in der sich die Patientinnenorganisationen mit all diesen Themen auseinandersetzen, weil ich tatsächlich angenommen hatte, dafür bleibt wahrscheinlich gar keine Energie und Zeit, weil das ist einfach super anspruchsvoll. Und man muss jetzt ja zum Beispiel beim Thema Gerechtigkeit einfach mal sagen, okay, das ist ja vielleicht nicht Hauptanliegen, über Gerechtigkeit nachzudenken. Ja, Hauptanliegen ist ja, die Situation der Mitglieder zu verbessern. Und deswegen war ich wirklich beeindruckt einfach von der Detailtiefe, von der Genauigkeit, von der auch Engagiertheit in Bezug auf die Durchdringung dieser Themen und wie wichtig das war und wie sehr das alles schon mitgedacht wird. Und dann stehen Hürden im Weg, sicherlich, um alles so umzusetzen, wie sich das immer so gewünscht wird. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Und ja, das muss ich sagen, fand ich beeindruckend und hat mich im Kontakt auch immer wieder unglaublich gefreut in den Gesprächen, weil man sich einfach so gut austauschen konnte und weil es für mich auch unglaublichen Erkenntnisgewinn einfach gebracht hat, diese sehr, sehr genauen Einblicke daran, wie eben beispielsweise das Thema Gerechtigkeit genau zum Tragen kommt in diesen Organisationen. Ja.
Ihr habt auf jeden Fall in der Episode viele Einblicke deutlich gemacht in die Partizipation von Patientenorganisationen in digitale Projekte. Abschließend möchte ich dann vielleicht nochmal zusammentragen, wie Patientenorganisationen eurer Ansicht nach in der digitalen Transformation unterstützt werden können, vor allem eben ausgehend von euren Ergebnissen.
Ich glaube, was wir direkt leisten können, ist einmal aufzuzeigen, welche Ähnlichkeiten es auch gibt, so dass sich die Organisationen auch untereinander vielleicht noch mehr vernetzen können. Das sind sie zum Teil schon, aber es kam auch immer wieder auf, dass sie sich noch mehr Vernetzung wünschen in den Gruppendiskussionen. Und dass wir jetzt über die Studie hinausgehend in Pandora auch nochmal eine Handreichung schaffen können, eine Art von Checkliste, die Organisationen vielleicht auch zur Hand nehmen können, um sich ein bisschen unterstützen zu lassen, wenn sie bei der Gestaltung von, jetzt sagen wir mal, einem Projekt zur Umsetzung einer eigenen App einfach noch ein bisschen Unterstützung brauchen oder noch ein bisschen von extern nochmal eine Perspektive haben möchten. Das ist eins der Ziele, die wir noch haben in der verbleibenden Projektlaufzeit.
Wenn ich da nochmal nachfragen darf, also zur Vernetzung kann die Studie beitragen, indem Patientenorganisationen vielleicht erstmal ja, Gemeinsamkeiten erkennen, also gemeinsame Herausforderungen erkennen und sich über diese Erkenntnis dann zusammensuchen und unterstützen, oder?
Zumindest war das der Eindruck, den ich auch in den Gruppendiskussionen hatte, dass es wirklich gut getan hat, also den Teilnehmenden nochmal zu hören von anderen, ja, das sind genau unsere Baustellen und wir ziehen an einem Strang. Das wissen sie natürlich und die sind ja auch oft in Dachverbänden organisiert. Aber ich glaube, so ein One-on-One-Kontakt ist schon nochmal was anderes, als gemeinsam in einem Dachverband zu sein.
Ja, danke. Dann möchte ich euch noch die Gelegenheit geben, abschließend unseren Hörerinnen und Hörer etwas mitzugeben. Habt ihr eine Take-Home-Message für unsere Zuhörerinnen und Hörer?
Ich hab tatsächlich lange darüber nachgedacht, was meine Take-Home-Message sein könnte. Und vielleicht ist es nicht wirklich eine Take-Home-Message in dem Sinne, sondern eher ein Ausblick. Auch wieder zum Thema Partizipation. Das war ja heute mein Thema, deswegen bleibe ich einfach dabei. Und ich hatte ja berichtet, da haben wir jetzt ja auch drüber gesprochen, dass wir eben festgestellt haben in unserer Stichprobe, dass es diese Diskrepanz gibt zwischen der hohen Bereitschaft und der tatsächlichen Umsetzung von Partizipation. Und das ist natürlich ein Anlass für weitere Forschung, sowohl in Bezug auf die Motivation der Mitglieder, sage ich jetzt mal, aber eben in Bezug auf die Umsetzbarkeit von Partizipation aus Sicht der jeweiligen Organisation. Und was ich vielleicht sagen kann, am Standort Hannover haben wir im letzten Jahr uns weiter intensiv eben mit der Perspektive der Mitglieder auseinandergesetzt. Wir haben nämlich eine breit angelegte Online-Befragung zum Thema Digitalisierung durchgeführt oder zu verschiedenen Aspekten der Digitalisierung, eben auch zum Thema Partizipation. Ich bin mir sicher, dass einige der Zuhörenden davon auch gehört haben, beziehungsweise sogar vielleicht selbst daran teilgenommen haben, weil wir eben 1334 Mitglieder erreichen konnten. Lange Rede, kurzer Sinn. So, die Ergebnisse haben wir bereits ausgewertet und wir sind gerade dabei, die eben entsprechend zu verschriftlichen. Das heißt, wir haben darüber natürlich detailliertere Erkenntnisse noch generieren können. Und was ich vielleicht schon mal vorab sagen kann, ist, dass diese Diskrepanz, die wir in der Studie, die wir heute besprochen haben, die hat sich tatsächlich auch in unserer Online-Befragung beziehungsweise in den Ergebnissen abgezeichnet. Aber vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt mehr, beziehungsweise wenn die Ergebnisse dann entsprechend publiziert sind. Das vielleicht nur als kleiner Ausblick, wie es bei uns weitergeht.
Dann versuche ich es mal. Ich glaube, ich habe eine gesplittete Take-Home-Message für verschiedene ZuhörerInnen-Kreise. Und die erste richtet sich eher an Forschende und Politiktreibende beziehungsweise EntscheidungsträgerInnen und wäre, dass ja, Partizipation von Patientenorganisationen in Forschungsprozessen, in politischen Entscheidungsprozessen ernster genommen werden sollte. Ich weiß, es bewegt sich etwas, aber gerade sowas wie die Entscheidungsstrukturen im gemeinsamen Bundesausschuss sind ja immer noch so, dass es eben zum Beispiel kein Stimmrecht von Patientinnenorganisationen gibt. Ich denke, da haben wir noch ein bisschen Weg vor uns. Und für ZuhörerInnen aus den Patientenorganisationen selbst habe ich nicht wirklich eine Take-Home-Message, sondern einfach Dank. Ich möchte mich nochmal ganz ausdrücklich bedanken für die Einsichten, die Teilnahme und auch einfach für die Arbeit, die geleistet wird. Ich finde es beeindruckend und inspirierend. Dankeschön.
Damit kommen wir zum Schluss unserer heutigen Episode. Und ich möchte mich an dieser Stelle bei unseren beiden Gästen, Sarah Köthemann und Simon Wallraff, nochmal herzlich für ihre Teilnahme bedanken. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich nochmals über das Gespräch blicken und das ein oder andere nochmals in einem kurzen Überblick herausgreifen. Wir konnten heute von einigen Erkenntnissen aus der aktuellen, aber noch nicht veröffentlichten Studie lernen, an denen meine beiden Gäste als Mitautoren gerade mitarbeiten. Wir haben gehört, dass die Motivation und der Wunsch von Patientenorganisationen groß ist, aktiv an Forschung zur Digitalisierung und Digitalisierungsprojekten im Gesundheitswesen zu partizipieren. Aktive Beteiligung, das bedeutet ein echtes Teilhaben an Entscheidungsprozessen, die über Beratung oder Umfragen hinausgeht. Partizipation muss insbesondere die spezifischen Rahmenbedingungen der Patientenorganisation und deren Mitglieder berücksichtigen können. Diese sind spezifisch, ja, doch trotz unterschiedlichen Ausgangsbedingungen ist klar, dass Mitglieder von Patientenorganisationen Mehrfachbelastungen ausgesetzt sind und durch einen zeitlichen, finanziellen und personellen Mehraufwand im Bereich Digitalisierung herausgefordert werden. Es braucht aber auch strukturelle Ressourcen und auch sowohl Verfügbarkeit als auch Schulung von Kompetenzen. In der zweiten Hälfte unserer Episode haben wir auch über Gerechtigkeit in der digitalen Teilhabe gesprochen. Apps können mehr oder weniger gerecht sein, insbesondere was den Zugang zu diesen Möglichkeiten angeht. Telemedizin etwa ermöglicht Gesundheitsberatung von zu Hause aus Und Forschung kann Studien, Teilnehmerinnen auch direkt zu Hause am Bildschirm erreichen. Zugang schließt nicht nur die materiellen Ressourcen ein, wie etwa gute Internetverbindung, sondern auch digitale Gesundheitskompetenz, so eine Fähigkeit. Aber wer hat tatsächlich Zugang? Eine ganz zentrale Frage der Gerechtigkeit. Aber auch wer welche Risiken dieser digitalen Transformation trägt, ist eine wichtige Frage der Gerechtigkeit. An der Stelle möchte ich gerne die Episode zum Datenschutz und Datensicherheit zum Reinhören empfehlen. Gesundheitskompetenz kann und wird auch bereits von Patientenorganisationen geschult. Und zwar nach außen für die Mitglieder, als auch intern nach innen in Bezug auf die ehrenamtlich Aktiven und deren Arbeitsumgebung selbst. Aber alle Gesundheitskompetenz nutzt wenig, wenn Apps zu viele Barrieren zu deren Nutzung haben. Umso mehr ist in der Forschung Teilhabe von zukünftigen Anwenderinnen wichtig. Es gibt sehr viel Engagement, die Mitglieder mitzunehmen und dass diese von den vorhandenen digitalen Tools profitieren können. Für das Onboarding zur Nutzung dieser Tools, haben wir gehört, findet sogar Person-zu-Person-Schulung statt. Oder es gibt digitale Schulungsprogramme. Hier sind natürlich auch wieder finanzielle und personelle Ressourcen gefragt. Und hier ist die Frage, ob Schulungsangebote nicht gleich von öffentlicher Hand zur Verfügung gestellt werden sollten und zentral organisiert werden und angeboten werden, sodass nicht jede Patientenorganisation dabei auf sich allein gestellt wird und sich entsprechende Angebote zusammensuchen muss. Hier ist die öffentliche Stimme der Patientenorganisation bedeutend. Und es ist entscheidend, dass diese Stimme auch Gehör in der Politik findet. Haben Sie Verbesserungsvorschläge oder Feedback zu unserer Podcast-Reihe? Dann schreiben Sie uns gerne. Sie finden eine Mailadresse für den Kontakt auf der Website zu unserem Podcast. www.pandora-forscht.de/podcast